Werbung. Ihr habt gewünscht, wir liefern. Online-Unternehmerinnen-Kickoff am 24. Januar 2026. 9 Expertinnen aus den Bereichen Steuern, Praxismanagement, Digitalisierung, Liquidität, Personal, Implantologie, Effizienz, Benchmarking und Finanzen. 9-mal unternehmerischer Input für dein Unternehmen, Zahnarztpraxis, für dein neues Geschäftsjahr. 6 Fortbildungspunkte, 0 Minuten Reisezeit und das Ganze für 129 Euro. Eine gute Investition in dich als Unternehmerin, in den Erfolg deiner Praxis, in ruhigeres Arbeiten, entspannteres Heimkommen. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.com. Sei dabei, gönn dir und deiner Praxis diesen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Gründerin und Inhaberin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und ich habe mir heute eine Wiederholungstäterin in den Podcast eingeladen. Ich glaube, wir hatten schon mindestens 1 oder 2 Folgen, weil das Thema mir aber ganz persönlich so am Herzen liegt, habe ich die Juliane nochmal eingeladen. Und als wir diskutiert haben, wie denn diese Podcast-Folge heißt, also welchen Titel die bekommt, hatten wir ein paar Themen zur Auswahl und ich habe mich entschieden für die Überschrift »Ich brauche kein Polster, ich will ein Vermögen«. Und natürlich war klar, dass damit der zweideutige Titel »Ich brauche keine Polster, ich will ein Vermögen« natürlich sehr nahe liegt. Liebe Juliane, ich freue mich, dass du mal wieder hier bist. Die Juliane ist Expertin für konsequenten und nachhaltigen Vermögensaufbau bei der Deutschen Ärztefinanz mit Fokus auf den Heilberufen, passt also damit hervorragend in unser Beuteschema. Und die ist bei uns im Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerk Expertin für das große und wichtige Thema Finanzen. Juliane, schön, dass du da bist. Schön, dass wir über Polster und Vermögen sprechen. Ich freue mich.
Vielen Dank für die Einladung und Polster hätte ich auch manchmal ein bisschen an der einen Stelle weniger, aber auf dem Konto bin ich froh über mein Polster.
Weißt du, bevor wir über Polster an den richtigen Stellen sprechen, das ist doch vielleicht die richtige Antwort. Polster, ja, je besser, je mehr, je besser, aber bitte an den richtigen Stellen. Weißt du, was mich total interessiert? Du machst es ja schon ein paar Jahre. Gibt es eigentlich einen Unterschied, wenn wir über Vermögensberatung sprechen, über Vermögensaufbau? Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern?
Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, ja, es gibt einen Unterschied. Also ich mache das jetzt 14 Jahre und in meinen Beratungen stelle ich es immer wieder fest, Männer sind risikobereiter, sind auch mal offen für ein neues Thema, beschäftigen sich da und gehen eher in ein Wagnis ein. Und Frauen sind eher so sicherheitsorientiert und es muss alles so ganz klar sein und alles nach Plan laufen. Und da ist so ein bisschen eine Änderung auch spürbar in den letzten Jahren, dass Frauen auch ein bisschen mutiger werden. Aber prinzipiell ist schon so, dass Frauen eher sicherheitsorientiert sind.
Hast du eine Idee, woran es liegt?
Ja, vielleicht einfach an diesen weiblichen Themen, also dass du halt sagst, okay, du möchtest deine Familie irgendwie, dass die zurechtkommen, dass alle gutes Leben haben, dass denen gut geht und dann einfach da so, ja, so immer dieses Mama und Mutter sein, glaube ich, da schon nach wie vor bei Frauen so ein Thema ist.
Wenn ich so in mein Umfeld gucke und ich verlasse mal ganz kurz die selbstständigen Frauen in meinem Umfeld, dann habe ich ganz oft den Eindruck, dass sich viele Frauen überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen, weil die das ihren Männern, Lebensgefährten, Vätern oder wie auch immer überlassen. Ist es in meinem Umfeld, nun bin ich ja sehr traditionell aufgewachsen und lebe auch nach wie vor noch sehr dörflich, vielleicht kann es ja was damit zu tun haben, weil bei uns hier die Welt noch in Ordnung ist und es gibt da Männerdinge und Frauendinge, oder würdest du sagen, das ist ganz grundsätzlich so?
Ich glaube, das ist schon immer noch so, dass viele das ihren Männern überlassen oder auch den Vätern und sich überhaupt nicht mit den Themen beschäftigen, weil sie es für sich selber nicht da wichtiger achten. Und das geht ja schon bei so Themen los, wenn Kinder kommen und wer bleibt zu Hause, würde ich immer noch sagen, 90% der Heilberuflerinnen bleibt zu Hause. Mindestens. Also das heißt, dann werden ja auch weniger Sachen ins Versorgungswerk eingezahlt. Und ich glaube, ich kann die Leute an einer Hand abzählen, wo die Männer dann den Ausgleich auch zahlen. Also dass die zum Beispiel weiter die Beiträge ins Versorgungswerk einzahlen. Also normalerweise ist immer die Frau diejenige, die zurücksteckt. Das ist schon noch ein Thema, finde ich.
Die Diskussion hatte ich übrigens kürzlich mit einem Kunden von mir, der sagte, du bist wie meine Frau. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist es jetzt, Kritik oder Kompliment? Und dann hat er gesagt, ist eigentlich ein Kompliment. Sage ich, okay. Dann sagt er, weil seine Frau hat gesagt, dass die Frauen bei den Kindern immer die Karriere darunter leiden würde und das Vermögen. Und dann habe ich gesagt, okay, da würde ich jetzt deiner Frau in Teilen widersprechen. Tatsächlich, in der Ist-Situation ist es ja so. Sagst du ja selber, ne? Und die allermeisten Frauen machen das ja auch. Ich habe nur gesagt, wenn ich noch mal jung wäre, habe ich damals tatsächlich so gemacht. Ich habe mit meinem heutigen Ex-Mann, bevor ich schwanger wurde, diskutiert, wie der sich das vorstellt. Und ich habe klar zu dem gesagt, ich bleibe nicht zu Hause. Wir können nur dann ein Kind bekommen, wenn das hier eine 50-50-Nummer wird. Und ich habe gesagt, wenn ich als Frau jung wäre, würde ich das wieder so machen. Ich würde, bevor ich ein Kind bekomme, tatsächlich darüber diskutieren, wie das sich darstellen soll, wenn man tatsächlich mal das Kind hat oder wenn es mal unterwegs ist. Und mir war von Anfang an klar, dass ich nicht zu Hause bleiben werde. Oder wenn ich zu Hause bleiben würde, dann würde ich sagen, okay, was ist der Ausgleich, den du mir bezahlst dafür, dass ich hier zu Hause bleibe? Ich habe das schon manchmal ein bisschen laut gesagt. Ne? Bei dir kann ich das sagen, weil ich weiß, und du schimpfst mich nicht dafür. Wenn ich das draußen in der Gesellschaft tatsächlich meine Meinung manchmal sage, dann musst du eigentlich Turnschuhe anhaben, damit du laufen kannst.
Ja, weil es ist irgendwo, da redet auch keiner groß drüber. Und die meisten machen das dann unter sich aus, aber ich gebe dir schon recht. Und jetzt ist ja schon ein bisschen her, dass du in dieser Situation gewesen bist. Und da war das ja damals noch was ganz anderes. Heute redet man vielleicht schon ein bisschen offener darüber. Aber es ist nach wie vor so ein Thema, das ist schon eher die Frauen diejenigen sind, die da zurückstecken. Es gibt Ausnahmen, klar, gerade auch bei niedergelassenen Heilberuflerinnen, wo auch die Frau, sage ich mal, die Hosen anhat und das ist auch toll und es soll eigentlich mehr Leute geben, die so denken. Aber es ist für mich immer noch so ein großer Unterschied da, gerade was das Thema betrifft, auch für später, fürs Vermögensaufbau, weil es gibt sehr viele, die in der Situation sind, die vielleicht mal auch ein bisschen was erben und davon dann zehren können. Und aber genau das sind auch die Leute, die dann zu mir sagen, ach Jörn, ich brauche doch nichts machen, ich erb doch mal das und das, ich beschäftige mich nicht mit den Themen. So. Und dann ist natürlich auch sowas, das sind die, gibt es ja genauso. Und dann denke ich mir so, okay, die wird schon wissen, ob sie dann später von dem leben kann, was sie dort zur Verfügung hat.
Ich finde ja, und das finde ich ist immer das Wichtigste, am Ende, so ist zumindest mein Standpunkt, soll jeder so glücklich werden, wie er will. Ne? Und ich glaube aber, was viel wichtiger ist, ist, wenn ich mich für ein Modell entschieden habe, bleibt die Frau zu Hause, bleibt der Mann zu Hause, wer verdient welches Geld, dann aber möglicherweise einfach auch mal, ich bin ja Kauffrau, ne, das kann ich ja immer mal wieder betonen, im Sinne von Opportunitätskosten vielleicht einfach auch mal zu rechnen. Was ist denn das, vielleicht, was nicht hätte, was ich nicht verdienen kann in der Zeit, weil ich mich um die Familie kümmere? Und dass man dann tatsächlich eben einfach auch diskutiert über das Thema. Das mag schon sein, dass das dein Geld ist, du verdient hast. Ich habe ja hier auch einen Job gemacht, wer auch immer, ob er das ist, ob sie das ist, ob sie beide das sind oder sonst irgendwas, und dafür am Ende dafür zu sorgen, dass dabei keiner auf der Strecke bleibt. Und das glaube ich, da habe ich so den Eindruck, dass sich da kaum jemand traut, tatsächlich das einfach auch mal laut auszusprechen und zu sagen, wir müssen uns über die Konsequenzen der Entscheidung, die wir getroffen haben, unterhalten.
Ja, und es ist natürlich schon so, was ich noch ergänzen will, ist, wir leben ja jetzt in einer sehr großen Konsumgesellschaft. Und der Konsum hat bei den meisten Leuten in solchen Situationen auch einen viel, viel höheren Stellenwert als das, was später mal ist. Weil wie oft kriege ich zu hören, naja, das mache ich dann später, wenn ich wieder arbeite, wenn ich die Praxis abgezahlt habe, spätestens, ja, dann kann ich mich damit beschäftigen. Aber warum es eigentlich sinnvoll ist, schon frühzeitig sich einen Plan zu überlegen, da kommen wir sicherlich dann auch später noch drauf.
Ich hätte gesagt, es war jetzt ein ganz kleiner Exkurs in das Thema Frauen und Männer, sind die denn da anders? Ich finde immer, dass es mal als wichtigste Botschaft aus diesem Podcast, finde ich, oder aus dieser Folge mitnehmen sollte, ist, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigen sollte. Auch mit den Themen, was passiert, wenn ich jetzt etwas mache und was passiert, wenn ich jetzt etwas lasse. Und da reden wir wieder über die Konsequenzen. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir auf die Konsequenzen gucken, die tun oder lassen einfach haben. Wir haben eben über das Thema Polster gesprochen, an den richtigen Stellen. Was ist denn der Unterschied zwischen Polster und Vermögen?
Also Polster ist so eher so was Kurzfristiges zu betrachten. Also das heißt, wenn du in eine Situation kommst, wo du dann halt kein Einkommen hast oder irgendwie eine schwierige Situation hast, eine Krankheit, dass du ein gewisses Summe hast, die dir zur Verfügung steht. Oder wenn du in irgendeine Investition machen kannst. Man sagt eigentlich so, Pi mal Daumen, sollte man so 3 Monatsgehälter als Polster haben mindestens. Und das am besten irgendwo auf einem Tagegeldkonto, so dass du da jederzeit auch ran kannst. Das ist so das zum Thema Polster und Vermögen.
Das kommt aber, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche, das kommt aber zusätzlich auf das Geld, was ich auf meinem, ich sage jetzt mal, Girokonto haben sollte.
Ja, das, du kannst es ja, es gibt ja bei den Banken, du kannst ja mittlerweile so viel Unterkonten machen, wie du auch willst, und machst dann einfach ein Konto, nennst es Polster oder was, wie auch immer.
Notgroschen.
Notgroschen, genau. Und das ist einfach eine Summe, die da immer zur Verfügung ist, wenn irgendwas ist, dass du darauf zugreifen kannst.
Das sind ja 3 Monatsgehälter, also 3 Auszahlungsbeträge.
Ja, also sagen wir mal Nettogehälter. Oder wenn jetzt sich jemand aus der Praxis eine Entnahme, wenn du dir aus der Praxis zum Beispiel 10.000, 15.000 Euro nimmst, dann solltest du das halt einfach mal 3 rechnen, zwischen 30.000 und 50.000. Wenn du das da hast, dann ist okay.
Okay, das ist das Vermögen. Und das ist dafür gedacht.
Nee, das ist Polster.
Entschuldigung, ja genau, das ist das Polster. Und das ist kurzfristig gedacht, wenn ich kurzfristig einfach einen Engpass, einen liquiden Engpass auf meinem Girokonto habe.
Genau.
Das kann Aber man bezahle ich auch von sowas meinen Urlaub oder sonst irgendwas? Oder muss ich das aus dem normalen Girokonto machen?
Also es gibt ja so Modelle in der Praxis, wo es dann heißt, du kannst auch dir so ein Spaßkonto anlegen, also wo du einfach jeden Monat eine Summe X überweist und das kannst du hernehmen für Shopping, Urlaub und so weiter. Und dann hast du da auch eine gute Übersicht, weil es gibt immer mehr Menschen, die halt sagen, sie wollen das ein bisschen strukturiert, dass monatlich gewisse Summen abgebucht werden auf die Unterkonten, damit sie das regelmäßig haben, dass du nicht einmal im Jahr, dann weiß ich nicht, für einen Urlaub 3.000 bis 5.000 Euro und dann musst du es vom Girokonto nehmen, dann hast du vielleicht gerade das nicht drauf oder wie auch immer, dass du einfach dir wie so eine regelmäßige Zahlung für deine Urlaubskasse dann im Prinzip tätigst.
Aber dafür ist nicht das Polster gedacht.
Polster ist nicht dafür gedacht.
Für was ist das Polster?
Polster ist zum Beispiel dafür, dass du sagst, okay, du gehst jetzt vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und hast irgendwie so einen Monat, wo du kein Einkommen hast, dass du zum Beispiel sowas davon hernimmst. Oder klassisch, du hast ein Auto und dir geht das Auto kaputt, du musst es davon zahlen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel zur Miete wohnst und du hast eine höhere Nachzahlung, solche Sachen werden davon genommen. Also wirklich, wenn du wirklich mal sagst, okay, du brauchst jetzt einfach mal eine gewisse Kohle.
Es ist also immer etwas, was nicht vorhersehbar ist. Also was passieren kann, aber was nicht vorhersehbar ist.
Genau.
So ein bisschen wie ein doppelter Boden unterm Seil, auf dem du tanzt.
Genau.
Und im Unterschied zum Vermögen?
Vermögen ist das, wo du sagst, okay, das ist das ein monatliches Einkommen, was du generierst, wo du nicht dafür arbeiten musst. Und das Vermögen kannst du jetzt haben, das kannst du in 20 oder in 30 Jahren haben. Klassisch redet man eigentlich davon, Vermögen langfristig, dass man halt irgendwann im Rentenalter davon leben kann. Das ist so die klassische. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich arbeite jetzt noch 10 Jahre und dann möchte ich alles Schäfchen im Trockenen haben und dann möchte ich einfach nur noch leben. Also das ist halt von der Definition unterschiedlich, aber das ist schon eher Vermögen langfristig anzusehen.
Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt kein Vermögen habe, also im Sinne von niemand hat mir irgendwie Betrag X geschenkt, vererbt oder wie auch immer, dann muss ich das ja selber aufbauen.
Genau.
Und die Idee ist davon, irgendwann mal leben zu können, wenn ich nicht mehr erwerbstätig bin.
Genau. Und
Und
das.
im besten Fall ist es so aufzubauen, dass ich davon leben kann, von dem, was das selber erwirtschaftet.
Genau, und das bestimmt natürlich auch jeder selber, wann du das hast. Und das ist auch immer lustig in den Beratungen, wenn du mit Berufsstartern redest, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können und dann Leute hast, die vielleicht schon mit der eigenen Praxis, die dann sagen, ja, ich bin jetzt 48 und ich möchte maximal noch 10 Jahre arbeiten und möchten dann halt eine gewisse Summe X zur Verfügung haben. Und deswegen ist es immer auch in der Beratung super spannend, diese unterschiedlichen Ausgangspositionen dir anzuschauen. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die wenigsten, egal wann sie davon leben wollen, wirklich genug zur Seite gelegt haben.
Jetzt haben wir hier beim Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerk ja in der Regel niedergelassene Medizinerinnen, also selbstständig sind die niedergelassen in eigener Praxis. Wenn davon wirst du ja auch jede Menge kennen in deinen 14 Jahren, hast du eben gesagt, die du das gemacht hast. Würdest du sagen, das trifft auch dort zu, dass in dem Moment, wo die zu dir kommen, stellt ihr eigentlich immer fest, das zu wenig ist, weil ich sage jetzt einfach mal, ein 48-Jähriger, der noch nichts gemacht hat, das wird ja, also das kann ich mir schwierig vorstellen.
Gibt es leider doch einige, weil was man ganz oft hört, die sagen alle, ja, ich krieg doch Geld vom Versorgungswerk. So, die Niedergelassenen zahlen einen guten Beitrag dafür ein und dann kriegen sie ja jedes Jahr ihre Bescheide vom Versorgungswerk und da steht eine Summe X drauf. Und dann denken die, ja, okay, das ist ja, das passt. Oder sie haben vielleicht sagen, okay, ich verkaufe irgendwann mal meine Praxis, da kriege ich ja auch noch Geld davon. Und vielleicht, ja, da habe ich noch was von früher und so weiter. So. Und da muss man halt gucken, das, was die haben, passt es auch zu den Ansprüchen. Weil wenn ich jetzt mal angenommen, ich kriege vom Versorgungswerk eine Rente von 4.500 Euro, klingt das ja erstmal nach einer schönen Menge Geld. Wenn ich aber dann schaue, was diese Niedergelassenen sich jeden Monat entnimmt und einen Gewinn hat, vielleicht im Monat, sage ich mal, von 20.000 Euro. Und jemand kommt von 20.000 Euro und fällt auf 4.500 zurück. Also, da ist schon auch eine gewisse Fallhöhe da.
Vielleicht ist man ja anspruchsloser, wenn man alt ist.
Ja, aber was ist denn das, wenn du 4.500 Euro heute sind ja nicht 4.500 Euro in 10, 20 oder 30 Jahren. Gerade in der Vergangenheit ist jetzt in den letzten 2 Jahren ja wieder mal dieses Thema Inflation noch mal ein bisschen aufgeploppt. Normalerweise geht die EZB von 2% Inflation aus. So. Und wenn ich jetzt nur das hernehme, ich rede nicht von diesen 10%, die jetzt gewesen sind, aber 2% Inflation in 10 Jahren und in 30 Jahren, also in 30 Jahren, da reduziert man es natürlich, das ist ungefähr ein Drittel von dem, was da jetzt an heutiger Kaufkraft ist. So, das ist das Erste. Dann ist ja so eine Rente auch nicht netto. Weil du musst ja darauf noch Steuern zahlen. Und Krankenversicherung hast du auch noch. So. Und dann ist halt einfach die Frage, arbeite ich bis zum Rentenalter? Weil das, was das Versorgungswerk ausweist, ist ja immer bis zur Regelaltersrente. So. Wenn ich aber sage, ich höre 10 Jahre eher auf, ja, dann kriege ich natürlich auch weniger, kriege ich ja keine 4.500, kriege ich vielleicht 3, wenn es gut läuft. So. Und das sind alles Punkte, die muss ich ja irgendwo auch beachten oder muss mich mal mit diesen Themen beschäftigen und nicht erst, wenn ich 65 bin und dann sage, ha, so nächstes Jahr gehe ich jetzt dann in Rente. Und da gibt es leider immer noch viele, die sich damit nicht beschäftigen.
Okay, weil ich hätte immer gedacht, okay, das gibt vielleicht immer mal unter 101 ein schwarzes Schaf, das dann irgendwann mal wach wird.
So, und dann ist ja auch so, was jetzt ja, was viele auch nicht im Kopf haben, wenn du jetzt zum Beispiel, du kriegst so viel Rente, und dann bist du gesetzlich krankenversichert und dann zahlst du auch nochmal 1.000 Euro Krankenversicherung. Da geht schon einiges weg. Und es kann natürlich für die ein oder andere auch super funktionieren, weil sie keine hohen Ansprüche hat und so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, egal in welchem Lebenssituation du dich befindest, ob du startest, ob du gerade Kinder bekommen hast, ob du jetzt eine gut situierte Praxis laufen hast, du musst dich regelmäßig mit diesen Themen beschäftigen und am besten halt mit Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit solchen Themen beschäftigen, weil dafür gibt es so Leute wie uns, die dann einfach auch sagen, okay, bei einer Analyse, was ist dir denn wichtig? Und das ist ja auch bei jedem anders.
Also was mir gerade, mir fallen so zwei Dinge ein, wenn ich so über Ruhestand nachdenke. dann ist ein Teil ja auch, warum ich denke, so mit 4.500 im Vergleich zu dieser Fallhöhe 20, könnte man ja jetzt sagen, ja, okay, ich brauche ja dann auch, ich würde behaupten, ich habe für im Moment in meinem aktuellen Leben, weil ich einfach viel und gerne arbeite, für viele Dinge gar keine Zeit. Und dann werde ich aber Zeit haben dafür, mal eben kurz hier hinzufahren, vielleicht mal dorthin zu fahren, dies zu machen. Und ich glaube, für alles, was ich mir dann da vorstelle, braucht man Geld. Das ist das eine. Und das zweite, was mir, glaube ich, einfach wichtig ist, ist, da sind wir wieder bei der Zahl. Ich glaube, dass das, was wichtig ist, sich mit zu beschäftigen, ist, was ist das denn, was ich mal will? Wann will ich das? Und wie viel will ich da?
Ja, und deswegen mache ich zum Beispiel immer ein Anamnesegespräch am Anfang. Und das ist egal, in welcher Situation die Leute sind. Wenn ich die das erste Mal treffe, frage ich immer, stell dir vor, du bist jetzt in deinem Wunschalter, wo du nicht mehr arbeiten musst und hast 365 Tage Urlaub. Was ist eine Summe, die du monatlich zur Verfügung haben möchtest?
Aber glaubst du, wenn du mich das jetzt mal fragen würdest, dann müsste ich erstmal anfangen zu rechnen.
Genau, das
weil
ist
das
genau.
Kann ich dir nicht, das ja, kann ich dir genau, nicht sagen. Ich kann dir heute sagen, ziemlich genau, was ist der Betrag, den ich zur Verfügung haben muss und was darüber hinaus ist fein. Oder sagen wir anders, was ich zur Verfügung haben will. Aber das ändert sich ja, wenn ich irgendwann mal in die Situation komme, wo ich sage, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, weil dann ist meine Immobilie hoffentlich bezahlt. Dann muss ich vielleicht in das nicht mehr rein. Weißt du, das könnte ich dir gar nicht sagen. Und ich glaube, ich bräuchte jemanden, der mir sagt, okay, komm, lass uns mal rechnen.
Aber genau, das ist ja das Thema, weil das ist ja auch das, was ich damit bezwecke. Weil die wenigsten wissen das, was sie wollen. Aber dass man sich dann erstmal bewusst wird, was habe ich für Fixkosten im Alter? Da gibt es einfach ein paar, die hast du ja immer. Und dann halt auch zu gucken, okay, aus heutiger Sicht, was hätte ich denn gern? Mhm. Und dann halt regelmäßig drüber zu schauen, alle 5 Jahre ungefähr. Passt es noch? Bin ich noch im Zeitplan? Um dann auch zu sagen, man kann ja Abstufungen machen. Man kann ja sagen, hey, das hätte ich gern und das brauche ich. Mhm. Also weißt du, dass du da auch so eine Benchmark hast, weil ich glaube, jeder kann sagen, man sollte so viel wie möglich zurücklegen, was nur geht. Aber es ist natürlich auch dann immer eine persönliche Situation, wo stehe ich gerade, was geht überhaupt und vielleicht ist es in 2, 3 Jahren anders als jetzt. Aber dass man halt immer, jeder Tropfen ist einfach schon hüllt den Stein, wie es so schön heißt.
Sind da wiederum Frauen anders als Männer? Wir haben ja eben gesagt, dass du gesagt hast, Frauen sind in der Regel sehr viel sicherheitsbedürftiger. Dann müssten die aber doch normalerweise sehr viel konsequenter, ich sag mal, wenn wir jetzt mal in deinem Modus bleiben, alle 5 Jahre kommen und müssten sagen, Juliane, komm, lass uns doch mal gucken. Lass uns doch mal gucken, ob ich gut unterwegs bin, ob ich richtig unterwegs bin, ob wir was machen müssen, ob wir was anpassen müssen. Oder sagst du dort, dass wir Frauen einfach noch Nachhilfe brauchen, wenn wir über Vermögen und oder Polster oder Girokontostand sprechen?
Da kommt halt einfach oft das Leben dazwischen. Da kommt der Mann dazwischen, der wieder jemanden hat oder der sagt, ich mache das alles für dich. Dann kommen vielleicht Kinder dazwischen, dann kommt die Praxis dazu. Also es sind immer Themen, wo man sagt, es gibt sogenannte Ausreden, dass ich mich mit diesen Themen nicht mehr beschäftigen muss. Und da ist schon so ein bisschen, sehe ich so kleine grüne Pflänzchen, die so jetzt wachsen, dass die Frauen auch ein bisschen offener werden, damit sich zu beschäftigen. Und dieser Unterschied ist ja auch, dass Frauen legen eher ein bisschen sicherheitsorientierter die Sachen an als die Männer. Also die Männer machen halt auch irgendwie mal eine Aktie, wo man sagt, naja, schauen wir mal, ob das jetzt crasht oder nicht. Oder kaufen mal eine Immobilie, wo man sagt, naja, eine Frau würde die jetzt nicht unbedingt kaufen. Das sind alles so Themen, aber ganz viel, was ich immer wieder feststelle, ist einfach auch die Einstellung der, egal ob Mann oder Frau, zu dem Thema Geld. Was ist für mich Geld? Ist Geld eigentlich so ein Thema, dass ich sage, das brauche ich, damit ich leben kann? Oder sage ich, hey, Geld, das ist einfach ein Instrument, mit dem ich arbeiten kann, das für mich da ist, auch für mich zu arbeiten. Und ich versuche immer den Menschen auch beizubringen, dass es gerade auch Finanzierungen, ob das eine Praxis ist oder eine fremdgenutzte Immobilie, dass das Investments sind und dass es nicht unbedingt Schulden sind, weil viele sagen ja dann immer, ich habe so viel Schulden, ich muss meine Schulden ab. Und es hat einfach schon so eine negative Energie. Also da ist immer das Glas halb leer und nicht halb voll. Und da schon so ein bisschen auch die Leute zu sensibilisieren und zu sagen, hey, da ist doch ein Wert dagegen, der da steht. Das ist halt das, wo viel, sage ich mal, noch Puffer nach oben ist.
Investment, du hast gerade eben gesagt, die Aktie, mal gucken, ob sie crasht. Im Moment reden wir ja, Stichwort Volatilität, da muss ich mal aufpassen, dass ich das Wort auch tatsächlich richtig
übersetze. Also toll ausgesprochen, ganz toll.
Ne? Der Märkte, da könnte man ja behandelt sein. Hast du da vielleicht als ganz kleinen Exkurs einen Tipp?
Ja, einfach.
Du weißt ja natürlich auch nicht, du kannst auch keine Glaskugel lesen. Aber was sagst du deinen aufgelösten Kundinnen, wenn die jetzt anrufen und sagen, ich habe mal in mein Depot geguckt?
Ja, da ist halt immer wieder das Thema. Für was habe ich das Depot? Habe ich das Depot für kurzfristige Sachen und will schnell Geld machen? Dann habe ich natürlich jetzt ein Problem. Oder sage ich, okay, es ist halt jetzt gerade mal wieder so eine Situation, dass sich die Märkte ein bisschen regulieren. Und man hat vielleicht die Möglichkeit, sogar nachzukaufen. Ansonsten schaue ich mir das Depot halt auch nicht an. Und dann ist ja auch immer die Frage, nehme ich wirklich für langfristige Sachen, wo ich sage, da will ich wirklich eine gewisse Sicherheit haben. Wie viel gehe ich denn überhaupt in Aktien oder baue ich irgendwie das ein, dass ich das in einem Versicherungsmantel mache, wo ich doch eine gewisse, sage ich mal, Substanz habe, die das aufhängt, oder gehe ich in die Immobilie? Das ist ja auch dann einfach ein bisschen eine Typsache, wo sehe ich mich da? Und ich selber habe auch ein Depot, aber das ist nur ein Teil. Und ich sage jetzt, okay, ich habe mein Depot, glaube ich, vor 2 Wochen das letzte Mal angeguckt, weil ich gesagt habe, naja, ich kann es jetzt eh nicht ändern.
Und das heißt, der Tipp, du sagst es, du bei dir persönlich, du sagst, ich lasse das, ich sitze das jetzt aus.
Genau.
Ich meine, es ist natürlich auch gut, wenn man dann jemanden anrufen kann und kann sagen, du, was soll ich denn machen, Julian?
Ja, und das ist dann wieder bei dem Thema, gehe ich, gerade wenn man jetzt von den Zahnärztinnen spricht, wenn man selber ein Thema hat mit einem Zahn, wer repariert es dann selber? Oder die meisten gehen doch auch zu jemandem, der sich auskennt, bekannter Kollege, der den Zahn reparieren kann. Und so ist es auch mit den Finanzen. Bin ich jemand, dass ich alles selber mache und hole mir niemanden zu Hilfe? Oder sage ich, nee, diejenige kennt sich damit aus und der vertraue ich und mit der bespreche ich einfach meine Strategie. Wo sehe ich meine Schwerpunkte? Und das muss jeder für sich selber entscheiden.
Wobei ich immer denke, Juliane, ich glaube, dass du dort da so ein bisschen auch deinen Anteil an dem Vermögensaufbau von deinen KundInnen, um mal zu gendern, und dass du dort dein Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellst. Weil ich glaube, dass der Anteil an dem zu finden, was ich selber will von dir, da schon sehr viel größer ist, als man das denkt. Weil ich glaube einfach, dass man in so einer Art zu denken, wie du das geübt bist und trainiert bist, dass das, ich sag mal, die Normalsterbliche, der Normalsterbliche gar nicht kann, weil das ist ja gar nicht angelegt in dem Thema. Weißt du, das ist das, was ich denke, macht so wichtig. Da ist jemand, der mir die richtigen Fragen stellen kann, der mit mir zusammen auf einem Reißbrett rechnen kann. Eben auch zu sagen, nee, Claudia, das ist utopisch, oder nee, Claudia, das ist zu viel oder es ist zu wenig. Oder wenn du mal über das Alter nachdenkst, woher will ich denn wissen, was ich dann alles an Fixkosten habe? So, aber das ist ja dein Thema. Wie will ich denn einen strategischen Vermögensaufbau machen, wenn ich nicht vorher zumindest mal weiß, wohin ich will?
Genau, und deswegen, das kann man nur, und das ist bei jedem anders, und das kann man nur in einem gemeinsamen Gespräch machen, dass man sagt, okay, das ist meine Situation, das und das hätte ich, und dann über Fragen, so wie du das sagst, den persönlichen Bedarf ermitteln. Und ich glaube, da, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann woher soll man denn wissen, was man braucht?
Jetzt hast du ja eben gesagt, Vermögensaufbau ist immer individuell, ne? Weil A, die Frage, wie viel Vermögen, B, zu wann solltest du, gibt es aber trotzdem irgendwie so sinnvolle Gemeinsamkeiten, also sinnvolle Inhalte von einem strategischen Vermögensaufbau?
Ja, du sollst das halt immer dieses Polster zur irgendwo haben. Dann solltest du für den Worst Case, was ist, wenn mir was passiert? Also sowohl Todesfall, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, für das solltest du auch eine Strategie haben. Also da haben wir ja bei unserem letzten Podcast über das Thema Testament oder so auch gesprochen. Das kann halt immer passieren. Ich habe gestern erst eine E-Mail bekommen von einem Onkologen, 41, Magenkarzinom. So, also immer diese Aussage, ja, mir passiert nichts, ich werde nicht krank oder so, egal wie alt ich bin, das passt halt nicht, weil du weißt es nicht. Das heißt, dafür brauchst du eine Strategie und dann schaut man halt, okay, wie sieht es dann aus mit diesem Thema Vermögen?
Und wenn wir jetzt tatsächlich mal, wir lassen mal diese Worst-Case-Szenarien außen vor und sagen mal einfach, es geht einfach alles gut. Ich kann die ganze Zeit arbeiten. Ich habe das alles gemacht, wir haben das alles gemacht, aber wenn wir jetzt mal tatsächlich auf diesen Vermögensaufbau gucken, würdest du dann sagen, es gibt immer drei Schubladen, über die wir sprechen müssen, die auch Sinn machen irgendwie, also als Bestandteil von einem sinnvollen, ausgewogenen Vermögen?
Also natürlich ist eine Grundlage einfach, dass die Rente vom Versorgungswerk, also das ist natürlich schon ein großer Punkt, den wo ich sage, das hat man auch. Und dann kommt es halt einfach drauf an, bin ich jemand, der offen ist für Sachwerte? Also Sachwerte sind so Sachen wie Immobilien, Gold, solche Sachen. Und dann halt zu gucken, wie stehe ich zu dem Thema Aktien, ETFs? Und dass man da einfach so ein bisschen auch eine Risikostreuung macht. Aber auch das, es passt nicht für jeden. Der eine sagt, geht nur in Immobilien. Der nächste sagt, er geht in Aktien. Der nächste sagt, nee, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich lege es einfach auf Tagesgeld oder Konto oder auf ein Sparbuch. Das ist völlig egal. Das Wichtigste, was oben drüber ist, man sollte erstmal überhaupt mit diesem Thema anfangen. Das heißt, was zur Seite zu legen und sich darüber Gedanken zu machen, sondern eher vielleicht zu sagen, okay, von meinen Einnahmen, die ich habe, ist so und so viel Prozent lege ich zur Seite für das Thema Vermögensaufbau.
Wenn du ja jetzt schon Prozent als Zahl anbietest, gibt es einfach eine Prozentzahl, einen Prozentsatz oder kann man das überhaupt nicht sagen? Weil das ist bei dem einen so viel und bei dem anderen so viel.
Also es gibt so eine Statistik vom Bundesaufsichtsamt oder vom Statistischen Bundesamt und da steht es tatsächlich drin, dass du mindestens 20% für dich zur Seite legst. So. Und wenn du jetzt an dich denkst oder an viele deiner Leute, die du kennst, wer legt denn 20% für einen Vermögensaufbau zur Seite?
Also all in, also ich sag mal über alles, weiß ich jetzt hier, Versorgungswerk oder wie auch immer, plus. Und das ergibt, du verdienst 10.000 Euro, von denen musst du jetzt 20% sind 2.000 Euro einzahlen.
Ja, da bist du aus heutiger Sicht, weil wir wissen ja alle nicht, wie diese ganzen sozialen Systeme sich in der nächsten Zeit auch entwickeln. Ne? Aber das sollte man schon als Benchmark nehmen.
Ich hätte geglaubt, tatsächlich, das wäre mehr.
Nee, schau dir, da gibt es die Statistik, da steht es drin, 20%.
Was ist denn ein oder zwei oder drei, was dir so auf die Schnelle einfällt, so als letzter Tipp? Was ist denn das, was du unseren Zuhörerinnen, also niedergelassene Ärztinnen, niedergelassene Zahnärztinnen, sicherlich schon mittendrin im Leben im Wesentlichen. Was würdest du denen denn als wichtigsten Tipp oder wichtigste zwei Tipps mitgeben, wenn wir jetzt hier über Vermögen statt Polster sprechen?
Also als erstes sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich haben, zur Verfügung haben. Das ist das Erste. Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, was kann ich jetzt im Monat zur Seite legen, damit ich dieses Geld für mich arbeiten lasse, um einen tollen Vermögensaufbau zu betreiben, um dann sich gegebenenfalls bei mir zu melden und zu sagen, Juliane, 500 Euro habe ich zur Verfügung, was kannst du daraus machen? Und dann kann man das miteinander in einem gemeinsamen Gespräch erarbeiten.
Ich könnte aber auch schon früher kommen und könnte sagen, guck mal, Juliane, das ist das, was ich habe. Das ist das, was ich irgendwann mal mir vorstelle, haben zu wollen. Oder ich könnte auch sogar sagen, guck mal, Juliane, das ist das, was ich habe. Ich habe keine Idee, was ich irgendwann mal haben will. Kannst du mir dabei behilflich sein, das zu definieren, um dann eben zu gucken, okay, fehlt noch was zwischen dem, was ich jetzt an Versorgung, an Vermögen schon aufbaue und dem, was ich später mal haben will, fehlt da noch? Was gibt es da noch? Einfach eine Lücke.
Gut, das ist natürlich dann eine andere Möglichkeit, aber es ging jetzt darum, was sind da die Tipps und das ist halt einfach, was möchte ich? Und was kann ich mir leisten? Das sind die ersten Punkte. Und dann im dritten Schritt zu gucken, was habe ich schon? Und was fehlt mir gegebenenfalls noch? Beziehungsweise vielleicht bin ich ja auch super aufgestellt.
Gibt es eigentlich auch Frauen, die zu dir kommen, wo du die so, ich sag mal, so ein gemeinsames Anamnesegespräch machst und dann sagst, weißt was, du bist pumperl gesund, um mal bayerisch zu reden. Du bist pumperl, finanziell pumperl gesund. Das geht in jedem Fall gut.
Das gibt's schon, aber das sind halt klassische Erbengenerationen, die dann halt einfach schon so viel mitbringen und wo man dann sagt, ja, okay, alles gut, wenn ich ein tolles Investment habe, dann melde ich mich bei dir und dass du das Vermögen eigentlich noch vermehren kannst. Das sind dann die Themen. Aber es gibt's schon.
Und gibt es auch so Selfmade-Frauen wie dich und mich, die, wo du sagst, ihr seid gut aufgestellt?
Ich glaube, selbst bei dir und bei mir ist es so, es geht immer noch was.
Ja, mei, nach oben ist
Und
immer
ich
Luft.
glaube, nee, ich glaube, das ist schon, ich glaube, dass bei allen ein gewisser Puffer noch da ist. Und es ist deswegen halt wichtig, dass man regelmäßig einfach mal drüber schaut und zum vielleicht gegebenenfalls auch steueroptimierte Sachen auszunutzen, die es ja auch gibt. Also deswegen, ich glaube, es hat jeder so noch ein bisschen Möglichkeit nach oben.
Sei der Marktfett geerbt.
Genau.
Meine Großmutter, weise Frau, weißt du, was die zu sagen pflegte? Also unabhängig davon hat die viele Sprüche mir mitgegeben, aber zwei fand ich immer wirklich interessant. Der eine heißt, wer nichts erheiratet und nichts ererbt, der bleibt ein Amateur, bis dass er stirbt. Und der andere war, dass sie gesagt hat, gut gefrühstückt, merkt man den ganzen Tag, gut geheiratet, das ganze Leben. Also wenn man da, so könnte man ja vielleicht auch Vermögensaufbau betreiben.
Genau, das ist natürlich noch, auch noch eine Alternative, dass man sich einfach irgendwo gut einhört.
Wenn meine Tochter jetzt hier wäre, 15, die ist also fest davon überzeugt, dass sie ihr eigenes Geld verdienen will, dann würde die gleich sagen, Mama, was soll das denn? Ne? Also wir sind ja hier, um anderen Frauen mitzugeben, wie man selber machen kann. Ja, natürlich kann man auch reich heiraten, aber es ist ja schön, wenn man reich aus Liebe heiraten kann und nicht reich heiraten muss, weil man selber nichts auf die Kette gekriegt hat. In diesem Sinne, Juliane, wünsche ich uns die Polster an der richtigen Stelle und davon immer noch ein bisschen mehr und jede Menge Vermögen. Und wenn wir dann mal alt sind, und im Lehnstuhl sitzen, dann können wir uns ja mal gegenseitig berichten, ob das funktioniert hat, was wir uns hier tatsächlich selber sozusagen mitgegeben haben, oder?
Genau, so machen wir das.
Wer auch irgendwann mal mit genügend Vermögen im Alter im Lehnstuhl sitzen will und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen möchte, und dafür einfach wissen möchte, wo stehe ich, was fehlt mir, wo will ich hin, was muss ich tun, um von A nach B zu kommen, der kann sich jederzeit bei der Juliane melden. Die Juliane findet ihr am besten, indem ihr auf www.zahnärztin-netzwerk.de geht und dort nach der Juliane guckt, schreibt uns eine Nachricht. Wir wissen fast immer, wo die Juliane steckt und damit die mit euch über Polster und Vermögen sprechen kann. Lieben Dank, Juliane, dass du mal wieder da warst.
Danke für die Einladung.